Nach meinen Erfahrungen wollen Gefühle verkörpert werden. Die wollen nicht nur Gefühl sein, sondern die wollen verkörpert werden. Und ich meine sogar, sie wollen auf der Bühne verkörpert werden, damit sie gesehen werden.
Slow Acting, Zeit für Langsamkeit, der Podcast aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Bei mir ist immer noch Wolfgang Keuter und wir haben beim letzten Mal schon über die Idee des Slow Acting gesprochen. Wir haben über die Geschichte des Theaterlabors, des Vereins gesprochen und auch schon ein wenig über die Workshops und über das Coaching, das ihr anbietet. Und da möchten wir heute ein bisschen einhaken und möchten allen, die uns zuhören, mal einen kleinen Eindruck geben von dem Angebot, das ihr regelmäßig habt im Theaterlabor hier in Düsseldorf. Und lass uns, lieber Wolfgang, damit gerne einmal über die Workshops sprechen, die ihr und du und Gianni vor allen Dingen hier am Theaterlabor anbietet. Es gibt momentan zwei wöchentliche Workshops. Montag bietet ihr ein Slow-Acting-Schauspieltraining an. Und samstags gibt es eine zweite Art von Workshop, über die wir dann später noch sprechen können. Lass uns doch gerne mal bei dem Slow-Acting-Schauspieltraining bleiben. Was genau erwartet die Teilnehmenden in so einem Workshop?
Also, da möchte ich ganz gern doch erst nochmal zurückgehen. Wieso hat sich das Slow Acting überhaupt entwickelt? Was ist die Quelle?
Dann gehen wir doch nochmal ein bisschen zurück. Was ist denn die Quelle des Slow Acting?
Man muss sich vorstellen, dass zu meiner Zeit, und ich glaube, das ist heute auch noch ähnlich, Schauspieler von den Regisseuren benutzt werden. Und das ist nicht immer so einfach, das zu tun, was ein Regisseur haben will, wenn man spürt, es wäre anders vielleicht sogar besser. Und da hat es immer Kämpfe gegeben zwischen mir und den Regisseuren und irgendwann war ich dann auch leid und ich habe dann einen Bruch erlebt am Theater und bin dann eben auch den Umweg über die Meditation gegangen, die mich damals aufgefangen hat. Also es war klar, dass ich meine Heimat die Bühne ist und dass ich etwas entwickeln möchte, was nicht mit Drill und mit Zwang zu tun hat.
Was meinst du genau damit? Also was meinst du mit Drill und Zwang hier in diesem Zusammenhang?
Es ist ja ein Wahnsinn, nicht, dass ein Schauspieler zum Beispiel, wenn er abends spielt, um 20 Uhr beginnt das Stück, etwa um 20.45 Uhr ein ganz bestimmtes Gefühl zeigen muss, einen bestimmten Eindruck zeigen muss. Ich halte das mittlerweile für einen Wahnsinn, die Arbeit an den Theatern. Ich wollte für mich Freiheit haben im Ausdruck und im Spiel und wollte das auch mit meinen Schülern leben, dieses Du darfst sein, nicht? Du darfst zunächst einfach mal sein. Das ist ja gar nicht so einfach, auf die Bühne zu gehen mit dem Eindruck, du darfst sein. Und das stellen die Schüler in ganz unterschiedlicher Weise dar.
Wie denn zum Beispiel?
Die einen toben auf der Bühne, die anderen erzählen irgendetwas, erzählen von sich. In jedem Fall dieser Montagsworkshop. Dieses Montagstraining ist etwas ganz, ganz Spannendes, weil ich nicht als Regisseur in der üblichen Art und Weise bestimme, sondern die Gruppe bestimmt. Ich gebe eine Aufgabe, alle sitzen vor der Bühne und wer zu dieser Aufgabe einen Impuls hat, steht auf und geht auf die Bühne. Es soll keine Absprache geben, auch nicht, wenn die Schüler nebeneinander sitzen, dass sie sagen, geh du, ja. Nein, ich habe da ganz viel Geduld und bin bereit, bis zu einer halben Stunde da sitzen zu bleiben, bis jemand dann sozusagen auch die Kraft und den Mut und die Lust in sich verspürt, auf die Bühne zu gehen. Es hat keinen Sinn, Menschen auf die Bühne zu schicken. Es muss freiwillig geschehen.
Das ist ja schon eine spannende Herangehensweise. Was kommt denn dabei raus? Also was passiert dann auf der Bühne?
Dann kann die Person, die auf der Bühne ist, sich eine andere Person aussuchen, die dann auf die Bühne kommt, wo dann also dann eine Interaktion entsteht. Und hier gibt's dann die Spielregel bei den Interaktionen Zug um Zug. Jeder hat seinen Zug, kann sprechen, kann sich gebärden, kann sich bewegen, kann toben, kann schweigen, wie oder er sie will und sagt dann irgendwann Stopp. Und dann ist die Gegenfigur dran, die hat dann ihren Zug und darf das, was da kommt an Ausdruck oder Nicht-Ausdruck, das darf dann einfach sein. Und so geht das dann, nicht? Eine ganze Weile Zug um Zug und es entstehen da Themen, Szenen, die uns alle immer wieder überraschen. Das ist ja das ganz Tolle. Keiner weiß, was sich als Szene bilden wird.
Wenn das denn niemand weiß, welches Gefühl entsteht dann bei den Teilnehmenden und auch bei dir?
Wir alle sind dann irgendwie durch die Übungen und durch das konzentrierte Dasein angebunden an etwas, was eine wissende Energie, nicht, die alles führt. Ich nenne es auch den geheimen Regisseur. Ja, und wenn es dann mal stockt auf der Bühne, dann gehe ich auf die Bühne. Als Psychodramaleiter sind mir da verschiedene Methoden vertraut, wo ich dann mit den Spielern ins Interview gehe und vielleicht auch eine psychodramatische Übung einsetze. Manchmal geht es bis in die Kindheit. Es muss aber nicht immer der Fall sein.
Lass uns nochmal auf das Thema Improvisation zu sprechen kommen. Ist denn in diesen Workshops dann alles Improvisation?
Neben dieser gestaltgebenden Improvisation, so nenne ich dieses Montagtraining, es ist Improvisation immer. Wir arbeiten immer mit der Improvisation. Gestaltgebend heißt, dass dadurch, dass wir vieles wiederholen, das ist aber nicht so, dass ich jetzt sage, das musst du jetzt wiederholen, sondern das entsteht aus der Gruppe selber. Der Wunsch, ach, das möchte ich nochmal wiederholen, das möchte ich mit dir wiederholen. Entsteht der Wunsch nach der Wiederholung von selber. Und durch dieses Wiederholen entwickelt die gestaltgebende Interaktion ihren Sinn. Allmählich bildet sich dann eine Gestalt, nicht? Eine Gruppengestalt. Das ist so etwas, wo aus der Improvisation tatsächlich dann Fixationen entstehen. Es ist ja auch so, nicht, dass die Welt nicht ununterbrochen eine Schöpfung ist, sondern wir haben, da ist ein Tisch und da ist ein Stuhl, da ist ein Haus. An manchen Punkten hört es ja auch auf, nicht? Und da wird was manifest. Es kann nicht immer Schöpfung sein. Und so kann es auch auf der Bühne nicht immer nur Schöpfung sein. Ich weiß das. Die Schüler müssen das erfahren, nicht? Dass das irgendwann dann auch tot läuft und der Wunsch entsteht, auch ich würde es doch ganz gern nochmal tun, nochmal wiederholen, vielleicht kürzer zeigen. Und so unterliegen diese Montagabende eigentlich einer übergeordneten Instanz.
Was ist das für eine Instanz? Wie entsteht die genau?
Das klingt auch wieder wahrscheinlich sehr großartig, aber es ist alles, wird alles mit Wasser gekocht, nicht? Das alles entsteht aus den sehr intensiven Stimmübungen. Wir machen sehr intensive Leibkörperübungen. Da wird auch geschwitzt und da wird gestöhnt und da wird auch kommen Widerstände auf. Das ist alles ganz normal. Also es ist eben auch immer ein Stück Arbeit. Und so wie das Spielen eben einen Arbeitsaspekt aufweist, so hoffe ich, dass alles, was Arbeit ist, immer auch einen spielerischen Aspekt aufweist. Also jedenfalls arbeiten wir so.
Kannst du mal ein etwas genaueres Beispiel geben, was dabei herauskommen kann, wenn so eine Gruppe länger zusammenarbeitet?
Hier in dieser letzten Gruppe hat sich etwas entwickelt, was mein Wunsch ist, was nicht immer gelingt, weil ja viele dieser Schüler auch berufstätig sind oder Studierende sind oder auch Schüler sind, die natürlich ihre Termine haben und nicht regelmäßig dabei sein können. Und dann ist es unmöglich, also Szenen aufzubauen. Einmal weiß ich immer nie genau, wer da ist. Und wenn dann Szenen entstehen, lösen die sich wieder auf, ganz von selbst, wenn dann der Partner oder die Partnerin einmal fehlt, zweimal fehlt, sogar dreimal manchmal fehlt. In dieser Gruppe ist es anders, was mich sehr freut. Die Gruppe, also jetzt mal ganz konkret, wünschte sich, Szenen zu gestalten. Und da habe ich dann so eine Methode, dass ich irgendein Requisit auf die Bühne lege und wer einen Impuls hat, beginnt dann mit dem Requisit eine Handlung zu vollziehen. Es kommt eine zweite Person dazu und nun entsteht eine Handlung um dieses Requisit herum. Da werden dann Erinnerungen aus der Biografie spielen oft eine Rolle, die Fantasie spielt eine Rolle oder dieses Requisit hat zufälligerweise als ähnlicher Gegenstand in einem Film mitgespielt. Also kann es sein, dass man dann so eine Szene spielt. Also dann entsteht allmählich ein Stück und in dem Fall habe ich ein Bild auf die Bühne gestellt, das ein ganz großes Auge, ein offenes Auge zeigt. Und es stand eine Weile und das dauerte aber eigentlich nicht lange. Und dann ist eine erste Person auf die Bühne gegangen und hat sich von diesem Auge durchschaut gefühlt und auch mitgeteilt, dass diese Person sich überhaupt immer gesehen erlebt, vom Staat, von diesen ganzen Medien, die es gibt und eine andere Person, ja, erlebt eben anderes. Also alle erlebten jedenfalls eine Geschichte zu dem Auge und das haben wir dann zusammengefügt.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass dabei dann auch Figuren entstehen können. Wie werden solche Figuren dann dargestellt?
Wenn man eine Figur hat, was macht man dann? Man weiß, ich habe jetzt diese Figur, aber wie stelle ich die dar? Und da haben wir einen Biografiestuhl, auf den sich dann jemand als Gestalt setzt. Und dann wird auf diesem Biografiestuhl die Biografie erfunden, dieser Figur. Und auf einmal hat diese abstrakte Figur, bekommt auf einmal eine Biografie, bekommt eine Geschichte. Und dann stehe ich daneben und als Interviewer, so ähnlich wie du jetzt es mit mir tust, und ich stelle dann Fragen, um immer tiefer in die Biografie dieser Figur hineinzukommen. Und auch das sind ganz erstaunliche Vorgänge, wie jemand plötzlich eine Figur, die es vorher gar nicht gab, zum Leben erweckt, auf dem Biografiestuhl. Also nicht nur die Geschichte erfindet, sondern auch die Geschichte dieser Figur tatsächlich auch erlebt. Und ich weiß es aus meinen früheren Schauspielerfahrungen, wenn ich einmal die Biografie meiner Figur erfahren habe, wenn ich weiß, wo meine Figur Brüche erlebt hat, wo meine Figur Höhepunkte erlebt hat, wenn ich weiß, dass meine Figur vielleicht Kinder hat oder noch eine Großmutter, um die er sich kümmern muss. Ich habe eine Geschichte für meine Figur und kann sie dann ganz anders leben. Sie ist dann in mir, nicht? Mein Körper ist durchlässig geworden, dann für ein Schicksal. Und dann weiß ich auch, was ich zu spielen habe, darzustellen habe.
Wie geht's dann weiter, wenn diese Figuren einmal so definiert sind?
Hier ist es nun so, dass wir so weit sind, dass wir diese Geschichte, die besteht aus dem Biografiestuhl, die Geschichte lebt aus einem Monospiel, dass eine Figur sich also ganz alleine auf der leeren Bühne darstellt, was auch nicht einfach ist, ohne Requisiten, auf einer leeren Bühne. Und im dritten gibt es dann Begegnungen dieser Figuren. Und nun feilen wir, nicht? Gianni nimmt die Szenen auf, nimmt das Spiel auf mit zwei Kameras. Und nun gibt es nur noch was zu feilen, nicht? Es ist so eine Eigenart von mir, dass ich das Zeigen von Profil, also vom körperlichen Profil, nicht so schätze. Da heißt eben eine Aufforderung, immer nach vorne schauen. Auch wenn ich im Dialog bin mit dir, ich schaue nach vorne, schaut bitte nach vorne. Das ist einfach eine ganz andere Art der Kommunikation, sich nicht anzuschauen, sondern geradeaus zu schauen. Das kommt auch so ein bisschen aus dem japanischen Theater, dieses sich immer in die Augen gucken. Es ist schön, wenn Menschen sich in die Augen gucken können. Das ist auch eine Weile der Fall. Aber dann muss irgendwann eine neue Art der Kommunikation entstehen, dass die Schauspieler mit sich sprechen, aber dabei geradeaus sprechen. Es ist eben auch sehr viel besser dann bei den Aufnahmen, dass die Spieler und Spielerinnen ihr Gesicht, ihre Mimik ganz deutlich erkennen können.
Das war schon ein sehr, sehr konkreter Einblick, wie ich finde. Also ich konnte mir schon sehr bildlich das Ganze vorstellen. Ich fand, du hast es sehr schön beschrieben, was da auf der Bühne eigentlich alles passieren kann. Du hast in der letzten Folge schon mal angedeutet, dass diese Workshops so in zwei Phasen ablaufen. Und die erste Phase ist tatsächlich eine Phase der Improvisation, wenn ich das richtig verstanden habe, was ja schon mal an sich etwas Gewöhnungsbedürftiges ist, weil viele, die an Theater denken, denken natürlich an einstudierte Texte, denken an Choreografien, die irgendwie auf der Bühne dargestellt werden. Aber das Besondere ist eben dann hier die Improvisation und du schreibst auch, du möchtest dann in einer zweiten Phase zu so etwas wie einer ritualisierten Spontanität kommen. Kannst du diesen Prozess, diese zwei Phasen mal etwas genauer beschreiben?
Also als ich noch auf der Bühne war als Schauspieler vor langer, langer Zeit, da habe ich festgestellt, dass wenn ich etwas auf der Bühne langsam tue, also wenn ich zum Beispiel einen Gegenstand vom Tisch nehme und ich das so tue, wie das auf den Proben immer wieder gemacht wurde, ist das eine Sache. Die andere Sache ist aber, wenn ich das verlangsamt mache, dass ich dann in einer ganz neuen Weise bei mir bin. Also eigentlich das, worum es bei allem gehen sollte, nicht, dass das, was wir tun, nicht von uns wegführt, sondern zu uns hinführt.
Wie steht das denn jetzt im Zusammenhang mit deinen Workshops?
In der ersten Phase des Schauspieltrainings spielt das gar keine Rolle, sondern da bewegst du dich so, wie es ist. Du bewegst dich in deiner alltäglichen Art und Weise. Und dann kommt so ganz allmählich der andere Teil dazu, aus der spontanen Handlung und aus der spontanen Reaktion wird das, was ich die ritualisierte Spontaneität nenne. Du hast einen Impuls, du sollst den auch haben, auch egal, was für ein Impuls das ist, aber du weißt um ihn und führst ihn jetzt verlangsamt aus. Das ist gewöhnungsbedürftig für viele. Wenn das aber einmal oder zweimal oder dreimal erlebt worden ist, dann willst du gar nichts anderes mehr. Dann willst du es nur noch so tun. Und es ist dann tatsächlich so, dass diese Methode oder dieser Vorgang oft sogar auch im privaten Leben fortgesetzt wird. Und da gibt es viele, viele Rückmeldungen. Und es rührt mich immer sehr an, wenn mir jemand davon erzählt, wie wichtig es ist, das auch weiterhin im Alltag zu tun, weil da eben dieses Gefühl des Selbstseins, nicht des Ich-Seins, des Selbstseins. Also in diesem Training darf beides sein, nicht? Das Ich und das Selbst, das habe ich ja auch alles schon eben erzählt.
Das heißt also, das Ganze läuft in den Workshops eher Schritt für Schritt ab und man geht jetzt nicht direkt in die Langsamkeit.
Ja, also das wird so tröpfchenweise, nicht? Kommt das in das spontane Spiel hinein, das sogenannte ritualisierte Schauspiel. Früher habe ich dann so wie so ein Zen-Meister mit dem Bambusstab da gestanden, mit einer ungeheuren Strenge, die viele Menschen richtig abgeschreckt hat. Und das ist das, was mich gefragt, was sich denn bei mir verändert hat. Ich bin kein Zuchtmeister mehr. Ich glaube, ich bin inzwischen ein liebevoller Spielleiter geworden. Weil, ja, das muss ich so sagen, weil ich meine Schüler inzwischen lieben kann, wenn sie sich folgen und ehrlich sind und versuchen, wirklich das zu bringen, was die Wahrheit des Augenblicks verlangt. Und das kann alles Mögliche sein und es wird auch nicht bewertet.
Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Wir haben ja schon gerade gesagt, es geht bei diesen Montagsworkshops um ein Schauspieltraining, also um sozusagen künstlerisches Handwerk, um auch Bühnenpräsenz. Aber du hast gerade auch schon angedeutet, es geht auch um eine Selbsterfahrung, also um eine wirklich persönliche Erfahrung jedes Menschen, der sich darauf einlässt, die auch dann in den Alltag hinübergehen kann. Ist das etwas, was du zunehmend bei den Teilnehmenden beobachten kannst? Ist es etwas, was du auch als eine Stärke siehst, die wirklich auch über dieses Schauspieltraining hinaus wirken kann?
Es gibt ein Beispiel, eine Schülerin, die ich als ausgesprochen rational einschätze und also auch sehr rational ausgerichtet sein muss in ihrem Beruf, ging mit der Zeigegebärde. Das heißt, da spielt also der Zeigefinger eine große Rolle. Die anderen Finger bleiben passiv. Nun, wenn ich sage oder wenn wir vorschlagen, so geh mal mit dem Zeigefinger auf die Bühne und lass dich einfach mal von deinem Zeigefinger führen, was löst das aus? Der Zeigefinger kann bedrohlich sein, der kann so hin und her sich schwenken, das kann über dem Kopf geschehen, das kann im unteren Bereich geschehen. Das alles hat immer eine ganz eigene Art dann des Ausdrucks. Diese Schülerin saß da auf dem Stuhl, glaube ich, und hatte diesen Zeigefinger und schaute diesen Zeigefinger an. Und dann bewegte sich der Zeigefinger nach oben und wir konnten alle sehen, das war nicht gemacht. Wir schauten alle etwas zu, womit wir nicht gerechnet haben. Und die Schülerin folgte also mit den Augen diesem Zeigefinger, der immer höher ging und immer höher ging und immer höher ging. Es wurde ganz still. Und auch diese Schülerin erlebte etwas, das war deutlich zu sehen, was sie noch nie erlebt hat. Und irgendwann ließ sie dann die Hand sinken und sagte dann so dem Sinn nach, das war unglaublich. Ich weiß nicht, was das war. Das war so, als würde der Finger von irgendetwas nach oben gezogen werden. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Das war sozusagen der Einstieg dieser Schülerin, ja, in etwas anderes, nicht? Als das, was der Alltag bietet. Und da war diese Schülerin, möchte ich einmal sagen, nicht nur persönlich anwesend, sondern das bezeichne ich dann, wenn das geschieht in einer Person, dass da sozusagen ja eine Transzendenz ins Spiel hineinkommt und der Spieler oder die Spielerin sozusagen transpersonal anwesend ist.
Das war schon ein sehr, sehr interessantes Erlebnis, das du gerade geschildert hast von dieser Schülerin. Und ich bin mir sehr sicher, dass es für viele eine sehr wertvolle Erfahrung sein kann, zu einem ähnlichen Punkt zu kommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich alles andere als ein Grund abzuschalten, sondern das ist ein Grund, sich damit eben näher zu beschäftigen und für alle, die diesen Wunsch haben, auch mal wirklich in so einen Workshop mal einzutauchen. Lass uns vielleicht noch abschließend darüber sprechen, wie die Rückmeldungen, die du schon angedeutet hast, zu dir hin wieder kommen. Was lernst du ganz persönlich von der Arbeit mit den Teilnehmenden? Gibt es etwas, was dich selbst fasziniert, was dich vielleicht auch zum Nachdenken anregt oder was auch zur Weiterentwicklung dann deiner Methode führt?
Also es gibt Momente, man beachtet, dass ich vom Theater komme und vorher nie was anderes getan habe, dass ich in meiner Ausdrucksweise manchmal auch ein bisschen dramatisch bin. Ich bin manchmal so gerührt von dem, was ich da sehe und erlebe, dass ich manchmal wirklich meine Augen feucht werden. Und da ich schon auch ein sehr, sehr, sehr gefühlloser Mensch war, hoffe ich, bin ich jedem Menschen dankbar, der das in mir auslöst, nicht? Ich bin sehr viel weicher geworden und ja, bin menschlicher geworden, nicht? Also ich denke so der Archetyp des Zen-Meisters, den habe ich, glaube ich, überwunden. Und dafür bin ich sehr dankbar, nicht? Das geschieht in der Zusammenarbeit. Und dann ist es eben auch immer so, dass wenn Menschen sich öffnen und sich annehmen können, egal ob das jetzt exhibitionistisch ist oder ob jemand seine sadistischen Gefühle zeigt, Gefühle werden nicht bewertet. Es ist alles in uns. Das steckt alles in uns. Und keiner soll sagen, das, was ich da gesehen habe, das war unmöglich, nicht? Diese Bewertungen werden nicht zugelassen. Und es wird auch nie die Person bewertet. Es wird immer nur die Figur bewertet, die diese Gefühle freigesetzt hat.
Wir wissen ja mittlerweile, dass das Spielen auch eine Möglichkeit ist, einen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu bekommen. Es gibt also sicher schon auch einen Schritt von der Figur, die man darstellt, zu den Gefühlen der Person, die diese Figur spielt.
Gefühle wollen zunächst mal wahrgenommen werden. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Das wird uns ja meistens schon verboten. Sie wollen wahrgenommen werden, Gefühle wollen dann akzeptiert werden. Und sie wollen, nach meinen Erfahrungen, wollen Gefühle verkörpert werden. Die wollen nicht nur Gefühl sein, sondern die wollen verkörpert werden. Und ich meine sogar, sie wollen auf der Bühne verkörpert werden, damit sie gesehen werden und anschließend vielleicht auch geklatscht wird, dass so ein Gefühl sich einmal ganz zeigen durfte. Und der Mensch damit eben auch. Und ich glaube, dass jeder Mensch in seine eigene Freiheit kommt, wenn er oder sie lernt, das zuzulassen, nicht, was da ist, was nun mal da ist. Ich habe es eben erwähnt, nicht, wenn jemand spürt, die Wahrheit verlangt das jetzt, nicht, dann darf diese Bewertung nicht mehr stattfinden. Du darfst alles bei uns und du kannst keine Fehler machen.
Das ist ein unglaublich wertvoller Gedanke. Ich glaube, das ist ein Gedanke, den wir in einer Welt, in der wir momentan leben, uns immer wieder bewusst machen müssen, dass wir einen Umgang mit Fehlern lernen, der eben nicht auf solche Bewertungen angelegt ist. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll, dass du das zum Schluss jetzt nochmal so betont hast. Und bin mir sehr, sehr sicher, dass das auch wieder eine absolute Werbung ist für deine Workshops. Und du hast, finde ich, sehr eindrücklich beschrieben, wie eben dieser Weg von dem schauspielerischen, künstlerischen, von dieser Arbeit eben zu der Selbsterfahrung kommen kann. Und ich glaube, alle, die daran interessiert sind, sind da sehr herzlich willkommen. Und wir werden sicherlich noch in den nächsten Folgen die ein oder andere Gelegenheit haben, da noch das ein oder andere zu vertiefen. Wir halten also fest, das ist ein unglaublich interessantes Erlebnis, von der Improvisation hin zu so einer ritualisierten Spontanität zu kommen. Und ich danke dir, lieber Wolfgang, für dieses Gespräch und möchte natürlich am Ende auch noch mal ein bisschen Werbung machen, natürlich für deine eigene Webseite. Also alle, die sich darüber noch mal schriftlich informieren möchten, seien auf die Webseite www.slow-acting.de verwiesen. Natürlich finden sich alle Workshop-Termine, wie auch eben diese montäglichen Termine auch auf der Webseite des Theaterlabors www.theaterlabor-traumgesicht-ev.de. Dort ist auch der Newsletter wie immer zu finden und aktuelle Eindrücke gibt's dann auf Instagram unter theaterlabor.traumgesicht. Und ich würde sagen, lieber Wolfgang, damit verabschieden wir uns für diese Folge des Podcasts Slow Acting, Zeit für Langsamkeit, hier aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächsten Folgen, in denen wir nochmal auf das weitere Workshop-Angebot auch zu sprechen kommen. Vielen Dank, lieber Wolfgang, und bis dahin eine gute Zeit.
Okay, ich danke dir.
Sehr gerne.